Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Der vorletzte Entscheidungstag bei Olympia konnte die deutsche Bilanz nur bedingt frisieren. Gold beim Favoritensieg des Vierer-Kajaks, das war dann das Highlight der Nacht. Doch danach, da platzten dann leider reihenweise Träume.
Ja, Träume von einem ebenso großen Happy End wie für den Paddler Ronald Raue bei Sebastian Brendel oder auch bei Johannes Vetter im Speerwerfen oder bei Roger Kluge auf der Bahn oder. Aber es gab auch Lichtblicke wie Konstanze Klosterhalfens fast deutscher Rekord oder Melat Kejeta im Marathon und Leistungen, die uns ja medaillentechnisch auch noch auf morgen hoffen lassen.
Der Tag, der pendelte also irgendwo zwischen Glücks- und Kotzgefühlen hin und her. Das sind zwei Zitate, die später noch kommen. Nicht, dass ihr meint, ich fange schon zu Beginn an, hier gleich irgendwelche Verbalinjurien loszulassen. Nein, das sind Zitate. Habe ich auch gleich gekennzeichnet. So. Und gestern hatten wir ja im Zusammenhang mit dem modernen Fünfkampf auch über das Thema Tierquälerei gesprochen, nachdem ja die deutsche Trainerin Kim Reisner Annika Schleu aufgefordert hatte, das störrische Pferd, das ihr die Medaille verwehrt hatte, mit der Gerte ordentlich zu schlagen. Und die Trainerin hat wohl auch selbst mit der Faust zugeschlagen.
Ja, und diese Aussagen, die haben jetzt Konsequenzen für die weiteren Wettkämpfe, wurde die Trainerin nämlich aus dem Verkehr gezogen, durfte beim Männerwettkampf nicht mit dabei sein.
Da hat der DOSB ausnahmsweise mal richtig reagiert und nicht wie der Weltverband, dessen deutscher Präsident dann nur sagte, so, moderner Fünfkampf, das war alles genial, das war alles super. Diese Meinung, die hat er relativ exklusiv.
Dazu und über den modernen Fünfkampf allgemein und als Sportart ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen worden. Da wird jetzt ein ordentlicher Stein ins Rollen gekommen sein und heute müssen wir noch über eine andere unschöne Geschichte sprechen, denn der italienische Doppel-Olympiasieger über 100 Meter und mit der Staffel Lamont Jacobs ist ins Zwielicht geraten wegen zweifelhafter Kontakte.
Ja, die Times berichtet, dass Jacobs bis März mit einem Ernährungsberater zusammengearbeitet hatte, gegen den in Italien wegen des Betrügers illegalen Handels mit Steroiden ermittelt wird. Giacomo Spazzini heißt der, ist ein Profi-Bodybuilder und auch Fitnesstrainer und hatte eben mit Jacobs zusammengearbeitet und diese Zusammenarbeit jetzt auch als Schlüssel zu dem Erfolg des Sprinters hochstilisiert, dafür gerühmt.
Im März, als dann begonnen wurde, gegen Spazzini zu ermitteln, hatte Jacobs sich aber getrennt. Das sagt zumindest jetzt sein Manager. Na gut, wir lassen erst einmal die Unschuldsvermutung stehen, aber die Leistungssteigerung von Jacobs in den letzten Monaten, die wirft natürlich schon Fragen auf, die vor allen Dingen vor diesem Hintergrund jetzt noch weiter ausdiskutiert werden müssen.
Ja, bis Jahresanfang, da hatte Jacobs Bestzeit über 100 Metern, gerade mal bei 10,03 Sekunden gelegen. Im Vorjahr war er überhaupt nicht über die 10,10 hinausgekommen und im olympischen Finale, da lief er jetzt den Europarekord von 9,80 Sekunden und war damit eine Hundertstel schneller als Usain Bolt 2016 beim Olympiasieg in Rio. Und weil Jacobs erst im Mai erstmals überhaupt unter 10 Sekunden gelaufen war, gehörte er als einziger 100 Meter Finalstarter von Tokio nicht zum Testpool der Athletics Integrity Unit. Die hat nämlich nur die weltbesten Athleten auf dem Kieker und das mit einer nicht ganz aktuellen Rangliste offensichtlich.
Wir haben hier nicht nur die weltbesten Athleten auf dem Kieker, nein, wir haben den kompletten vorletzten Olympiatag auf dem Kieker, jetzt hier beim Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de mit meiner Wenigkeit Moritz Knorr und Malte Asmus.
Kanu.
Und wir starten goldig. Der eine Kanute erlebte einen würdigen Schlusspunkt seiner Karriere, der andere ging leer aus und überlegt jetzt vielleicht doch noch bis Paris weiterzumachen. Der Kajakvierer mit Routinier Ronald Raue war derjenige mit dem Highlight zum Abschluss.
Er holte seine 5. Goldmedaille und die 2. goldene nach 2004. Da hat sich ein Kreis geschlossen für den am Ende Überglücklichen, der jetzt bei der Schlussfeier auch die deutsche Fahne tragen darf. Und ja, schon beim Schlussspurt waren ihm da auf dem Kajak fast die Tränen gekommen.
Schon als ich gesehen habe, dass wir vorne sind, habe ich mich von den Emotionen überrennen lassen, hat er hinterher gesagt. Raue freute sich über den tollen Karriereabschluss natürlich. Gold für Deutschland vor Spanien und der Slowakei und das nach dieser schwierigen Vorgeschichte.
Ja, das stimmt, denn die Deutschen mussten ja mit dem Ersatzboot antreten. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, denn das eigentliche Boot, das war ja beim Verladen in Luxemburg von einem Gabelstaplerführer gerammt worden. Und ja, der Ersatz kam dann ja Gott sei Dank noch rechtzeitig in Tokio an.
Und das haben die Vierer und die überglücklichen Vierer haben dann im Interview des DOSB, ich mach den Satz nochmal. Und die überglücklichen Vierer haben dann natürlich auch im Interview des DOSB ein bisschen was zu ihrem Finallauf und zu ihren Emotionen zu sagen gehabt. Wie fühlt sich das denn jetzt an, diese Medaille umgehängt bekommen zu haben?
Wir sind natürlich unheimlich glücklich. Wir haben jetzt 5 Jahre darauf hingearbeitet. Die letzten Jahre oder das letzte Jahr war kein einfaches gewesen. Für die meisten nicht. Und wir sind glücklich, dass wir trotz der Umstände unsere Leistung hier auf den Punkt abrufen konnten und Gold mit nach Hause nehmen konnten.
Es war aber schon ein harter Kampf heute mit den Spaniern. Wie haben die Fahrer die letzten Meter des Rennens empfunden?
Ja, also uns war natürlich bewusst, wir haben eigentlich dieses Duell mit den Spaniern schon die letzten 5 Jahre geführt. Wir haben uns gegenseitig immer wieder ausgespäht, ausgeguckt und immer wieder Stärken und Schwächen analysiert. Und es war klar, dass wir heute ein Fluchtrennen versuchen, weil wir im Endspurt in der Regel schneller waren. Und ehrlich gesagt waren wir alle erschrocken gerade, dass sie doch etwas weiter vor waren, als wir es im Rennen so empfunden hatten. Aber letztendlich zählt es auf der Ziellinie. Wir sind froh, dass es ein gutes Rennen war. Auch, ich glaube, für die Zuschauer ein spektakuläres Rennen. Es war im olympischen Finale würdig. Und wir waren einfach froh, dann letztendlich als Erste über die Ziellinie gefahren zu sein. Aber es war ein klasse Rennen trotzdem.
Nach dem Rennen flossen ja ein paar Tränen. Wie emotional war es denn, dieser Zieleinlauf?
Schön, dass du sagst ein paar, weil es waren ein paar mehr. Ja, es war natürlich gerade für mich persönlich ein sehr emotionales Rennen. Ich wusste, dass das mein letztes Rennen sein wird in meiner Karriere. Aber ich habe im Vorfeld schon gemerkt, auch letzten 2 Tage, dass wir zu viert hier extrem gut funktionieren. Wir haben super viel Potenzial im Boot gehabt und komischerweise war ich nicht so aufgeregt, wie ich das vermutet hatte, sondern ich war wirklich auf den Punkt fokussiert. Und als dann aber dieser Zieldurchlauf kam und ich habe uns vorne gesehen, da waren natürlich alle Dämme gebrochen und die Emotionen haben sich dann überschlagen und tun es immer noch.
Wie wurde es hinten im Boot wahrgenommen?
Ja gut, bei uns hinten, wir haben hinten generell immer das Gefühl, wir müssen weiter hinten dran zu sein, glaube ich. Also wenn, als Ronny vorne schon gejubelt hat, haben wir wahrscheinlich hinten noch weiter geschoben. Also wir haben wirklich bis zur Ziellinie keine Ahnung gehabt, ob wir jetzt vorne sind oder nicht. Aber wir hatten eigentlich ausgemacht, dass wir, wenn wir zu weit hinten sind, bei 200 Metern Endspurt fahren. Der kam nicht. Deswegen dachte ich eigentlich, dass wir ganz gut liegen müssten. Aber wenn ich das Video jetzt nochmal gesehen habe, bin ich eigentlich der Meinung, hätten wir bei 200 Meter losfahren müssen. Aber hat ja trotzdem geklappt.
Na klar, war es super emotional. Ich glaube, da geht einem alles so, was man jetzt die letzten 5 Jahre erlebt hat, einfach durch den Kopf. Wer alles unterstützt hat oder ja auch vorher im Rennen, so was könnte schief gehen oder was auch nicht und wie hat man sich vorbereitet. Aber das war alles auf den Punkt, irgendwie hat es gestimmt, wie der Ronny schon gesagt hat. Und das hat man in den letzten 1-2 Tagen bei uns allen Vieren schon gemerkt. Irgendwie war jeder da, wo er sein sollte, so im Kopf und auch mit der Einstellung und mit seiner Form. Deswegen war das heute eigentlich relativ entspannt, muss ich auch sagen. Also klar, das Rennen war dann schon ein bisschen stressig, auch für den Kopf vorher. Wenn man jetzt es so sieht, dann hätte einem das vorher jemand gezeigt, dann wäre es, glaube ich, noch stressiger geworden. So hatte ich das Gefühl, dass wir eigentlich noch besser lagen als da. Hat alles gut funktioniert und wir hätten auch nur 1 Zentimeter vor den Spaniern sein müssen. Deswegen war diese 1-2 Meter schon sehr viel.
Wie zufrieden kann denn der Deutsche Kanuverband jetzt mit der Ausbeute bei diesen Spielen insgesamt sein? Hat man sich da nicht vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft?
Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden, sowohl auch als der Verband. Es hat jetzt bei manchen Bootsklassen nicht gereicht, die ganz knapp an den Medaillen mit einem 4. Platz vorbeigeschubbert sind. Das ist natürlich super ärgerlich und wir kennen das selber aus unserer Karriere, wenn man dann an den Medaillen knapp vorbeifährt. Also für die Sportler ist es auf jeden Fall sehr, sehr hart. Und ansonsten, die Slalom-Kanuten haben super vorgelegt. Wir haben jetzt auch mit ein paar Medaillen noch hinterher schieben können. Und von daher, vom Verband her, können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und wenn man zumindest in andere Sportarten guckt.
Ich denke auch, 2x Gold, 1x Silber und 3x oder sogar 4x Bronze ist, glaube ich, nicht so schlecht für den Verband.
Und sicherlich ist dann auch der Moment da, wo man sich auch mal hinterfragt. Aber das ist auch notwendig. Aber wie gesagt, das Team hinter uns, die am Ende gepaddelt sind, hat so viel Energie da reingesteckt und Herzblut und auch einfach Vollgas gegeben. Deswegen ist die Medaillenbilanz spiegelt nicht das wider, was jeder investiert hat. Deswegen, aber das ist Sport, da sind immer mal auch andere vorne und wir werden stärker zurückkommen.
Und zu Ronny Raue müssen wir noch fragen, Ronny Raue wird ja morgen dann bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne tragen. Wie hat er davon erfahren und was bedeutet ihm diese Ehre?
Ja, ich habe vorhin tatsächlich bei den Interviews in der Mixzone davon erfahren. Ich glaube, es hat sich jemand verquatscht, der es hätte noch nicht sagen sollen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wissen wir es und es wussten dann auf einmal alle und es hat mich natürlich unendlich stolz gemacht und ist nochmal das Sahnehäubchen oben drauf hier zu der Goldmedaille und ja, was soll ich sagen, das krönt natürlich alles.
Lisa Jahn und Sophie Koch, die kamen im ersten Kanadierrennen der Olympiageschichte für Frauen auf einen sehr guten vierten Platz. Aber für den Kajakvierer der Frauen, da reichte es im Finale nur zu Platz 5. Der verpasste erstmals seit 1988 in Seoul das Podium. Ungarn holte hier Gold vor Belarus und Polen. Und eine Enttäuschung aus deutscher Sicht war auch die Tatsache, dass es im Einer-Kanadier am Ende gar nichts gab.
Ja, der Topfavorit Sebastian Brendel, immerhin Olympiasieger von 2012 und 2016, hatte das Triple angepeilt, wollte die dritte Goldmedaille, aber nachdem es schon im Vorlauf Probleme gegeben hatte, er erst über den Umweg Viertelfinale ins Halbfinale gekommen war, dann war auch da Endstation.
Es blieb für Brendel die bittere Erkenntnis, ich habe gemerkt, dass ich mit den Besten nicht mithalten kann. Und Konrad Scheibner, der schaffte es immerhin im Finale auf Platz 6. Unterm Strich aber ist das Abschneiden der deutschen Kanu-Mannschaft schon eine Enttäuschung. Der Verband war mit einer ganz anderen Erwartungshaltung nach Tokio gekommen.
Ja, und die sportliche Führung macht dieses Resultat jetzt so ein bisschen Sorgen. Man hat Angst, dass der Abstand zur Weltspitze außer im Kajak größer geworden ist. Wenn wir das mal vergleichen mit Rio vor 5 Jahren, da hatte Deutschland 4-mal Gold geholt. Dieses Mal nur einmal. Insgesamt gab es nur 3 Medaillen.
Ja, und 6 waren im Vorfeld angepeilt worden. Also die Kajakfahrer, die haben es ja eben in ihrer Bilanz noch ein bisschen positiv verkauft. Die Verbandsspitze sah es da, wie gehört, schon kritischer. Und da sagte auch der DKV-Präsident Konietzko, da wurden Fehler gemacht, die es jetzt zu analysieren gilt. Also da muss eine Aufarbeitung offenbar dringend her. Denn die Bilanz der Kanuten, die wurde letztlich dann wirklich nur dadurch aufgehübscht und ins Soll gebracht, dass die Kanuslalom-Abteilung eigentlich überperformt hatte. Die haben nämlich in allen 4 Disziplinen Edelmetall geholt und das zählt am Ende dann mit rein. Also die Rennsportabteilung, ja, die hatte richtig, richtig Luft nach oben.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Leichtathletik.
Keine Medaille gab es zum Start der Olympianacht, aber die hatte ebenso wenig jemand erwartet wie die Platzierung, die am Ende dann dabei rausgekommen war. Die beste Marathonplatzierung, nämlich für Deutschland seit Olympia vor 25 Jahren, 96 in Atlanta. Melat Kejata, die wurde im Frauenrennen, nämlich jetzt in Tokio, beziehungsweise in Sapporo, 6.
Ja, und das trotz der wieder einmal brütenden Hitze in Sapporo. Dazu hatte sie auch noch Magenprobleme auf der Strecke. Sie hat trotzdem echt gut mitgehalten, lag bis nach Kilometer 30 sogar noch in der Spitzengruppe. Aber dann gab es da vorne eine Tempoverschärfung und diese Spitzengruppe fiel dann so ein bisschen auseinander.
Ja, dafür hatten die Kenianerinnen gesorgt und die machten dann auch Platz 1 und 2 unter sich aus. Gold ging an Peres Jepchishir vor Brigitte Koskay und Bronze holte Molly Seidel aus den USA. Deborah Schöneborn, die belegte einen doch recht guten 18. Rang und Katharina Steinruck, die wurde 31.
Besser als Melat Kejeta war übrigens zuletzt nur Katrin Dörre-Heinig. Die war 1996 in Atlanta 4. geworden. Zuvor hatte sie 1988 in Seoul schon Bronze geholt. Und mittlerweile, ja, ist sie als Bundestrainerin für den Erfolg von Kejeta mitverantwortlich.
Auf Platz 8 und nur knapp über ihrem deutschen Rekord kam über 10.000 Meter Konstanze Klosterhalfen ins Ziel. 26 Hundertstel, die fehlten ihr am Ende zur neuen Bestzeit. Sie zeigte bei wirklich schwierigen Bedingungen ein richtig gutes Rennen und war zu Recht auch stolz und glücklich.
Und sie hatte ja auch wirklich eine komplizierte Saison. Bis hierhin, Ende Februar, hatte sie in den USA den deutschen Rekord über 10.000 Meter verbessert auf 31.01.71. Dann litt sie aber unter hartnäckigen Beckenbeschwerden und die hatten sie lange ausgebremst. Erst Ende Juli bestritt sie wieder einen Testwettkampf über die 5.000 Meter allerdings auch nur.
Ja, und eben nicht über die 10.000. Die lief sie erst wieder in Tokio und hatte dann am Ende natürlich auch mit den Medaillen nichts zu tun.
Dafür wären natürlich ganz andere Zeiten nötig gewesen. Etwas mehr als eine Minute schneller war nämlich die neue Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden. Die holte nach Gold über 5000 Meter und Bronze über 1500 Meter ihr zweites Gold, ihre dritte Medaille in Tokio vor Kalkidan Gesahenye aus Bahrain und Litesenbet Gide aus Äthiopien.
Und im Speerwerfen, da ist mit Johannes Vetter die größte Medaillenhoffnung des Tages leider geplatzt. Der hatte ganz, ganz große Probleme mit seinem Anlauf und vor allen Dingen mit dem rutschigen Untergrund. Da rutschte er schon in der Qualifikation mehrfach beim Abwurf weg und dann in der Endrunde auch. Dabei hatten die Organisatoren die Mondo-Laufbahn mit hunderten Icepacks vor dem Wettkampfbeginn extra versucht, noch runterzukühlen, um Vetter und Co. einen festeren Stand beim Abwurf zu ermöglichen.
Ja, und jetzt kommt auch das von dir angesprochene Zitat, denn Vetter fand das Ganze, ja, ich sage diese Anführungsstrichen jetzt wenigstens verbal mal dazu, zum Kotzen und echt bitter. Das war sein Fazit. Der Anlaufbelag sei für einen Athleten von seiner Statur einfach nicht gemacht. Das könne für ihn gefährlich werden und sei nicht gesund. Die anderen, die kamen damit deutlich besser zurecht. Vetter schaffte nur 82,52 Meter und war bereits nach 3 Würfen raus. Dafür sprang sein Teamkollege Julian Weber, in die Bresche, warf gleich im ersten Versuch Saisonbestleistung mit 85,30 Meter.
Und das langte immerhin für den vierten Platz. Vetter wurde Neunter und die 1500 Meter der Männer gewann der favorisierte Norweger Jakob Ingebrigtsen in neuem Europarekord. 49 Hundertstel war er schneller als die alte Bestzeit von Mo Farah. Silber ging an Timothy Cheruiyot aus Kenia und Bronze holte der Brite Josh Kerr.
Mit der US-4x400 Meter Staffel gewann dann doch noch Allison Felix ihre 11. olympische Medaille. Gold war es am Ende fast 4 Sekunden vor Polen und Jamaika. Für die USA war das die 7. olympische Goldmedaille mit dieser Staffel in Folge.
Und den Hochsprung der Damen gewann Maria Lasitskene aus Russland vor Nicola McDermott aus Australien und Jaroslava Mahutschitsch aus der Ukraine holte sich die Bronzemedaille. Marie-Laurence Jungfleisch wurde nur 10.
Karate.
Für Jonathan Horn war die Olympiapremiere im Karate schnell beendet und vor allem schmerzhaft beendet.
Richtig, denn kurz vor Ende seines zweiten Kampfes verletzte er sich schwer am Ellenbogen und schied aus. Helfer eilten herbei und legten den Karate-Weltmeister auf eine Trage. Wahrscheinlich, so lauten die ersten Vermutungen, hat er sich das Ellenbogengelenk ausgerenkt.
Bitter, denn Horn, der führte in seinem zweiten Vorrundenkampf beim Kumite über 75 Kilogramm gegen den Georgier Akania mit 4:3, stürzte dann 5 Sekunden vor Schluss auf die Matte und genau dabei zog er sich dann die Verletzung zu.
Der 7-malige Europa- und amtierende Weltmeister, der galt als Favorit im Schwergewicht. Damit geht auch jetzt die letzte deutsche Hoffnung beim kurzen Karate-Gastspiel ohne Edelmetall von der Matte.
Und bei Horn, da sorgte dafür eben dieses Verletzungsdrama bei Noah Bitsch, dem anderen Deutschen, der war gestern schon raus. Da war es ein angeblich fingierter Kampf, der ihm das ausbrachte. Wir haben gestern ja schon drüber gesprochen. Tja, und nun verschwindet Karate wieder aus dem Programm, quasi in der olympischen Versenkung in Paris 2024 ist die Sportart nämlich nicht mehr mit dabei.
Radsport.
Wieder keine Medaillen heute auf dem Bahnrad-Oval. Roger Kluge und Theo Reinhardt, die verpassten durch einen Sturz im Madison Edelmetall am Ende deutlich. Zweimal waren die beiden ja in der Disziplin schon Weltmeister, aber heute lief es einfach nicht. Da kam Kluge im letzten Rennviertel zu Fall und dann langte es nach diesem Sturz nur noch zum Platz 9.
Kluge gab dann aber zu, schon vor seinem Sturz nicht im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen zu sein. Es hat ein bisschen was gefehlt. Der Kopf wollte die Beine nicht so ganz, sagte er danach. Der Olympiasieg, der ging an Dänemark.
Und im Teamsprint, da schied Lea-Sophie Friedrich im Viertelfinale aus und er lag knapp gegen die Ukrainerin Starikova. Dafür steht Emma Hinze im Halbfinale und darf weiter von ihrer zweiten Medaille in Tokio träumen. Und sie schlug dabei nicht irgendwen, sondern die Keirin-Olympiasiegerin Shanne Braspinic aus den Niederlanden.
Und dabei wurde Hinze auch beflügelt von der Erinnerung an ihren eigenen Keirin-Wettbewerb, mit dem sie überhaupt nicht zufrieden gewesen war. Sie war heute die schnellste Sprinterin des Tages und dürfte dann auch morgen nur schwer zu schlagen sein.
Und dann gab es noch im Keirin der Männer einen vielversprechenden Start von Maximilian Levy. Der wurde Zweiter seines Laufs, steht im Viertelfinale. Und Stefan Bötticher, der qualifizierte sich über den Hoffnungslauf für die nächste Runde.
Für Levy wird das Weiterkommen nun auch eine Frage der Kondition werden. Er bezahlte ein wenig für seinen 5. Platz im kräftezehrenden Sprint, berichtete er danach im ZDF. Er sagte, ich bin ja keine 20 mehr. Mein Körper schreit eigentlich immer nach Ruhe, aber mein Herz versteht es nicht und sagt weiter, immer weiter. Frei nach Olli Kahn.
Basketball.
Das passt im Grunde auch zu den Amerikanern und den Basketballern. Der Auftakt, der war sehr holprig, am Ende war es dann goldig. Die haben nämlich jetzt die USA zum 16. Mal Olympiagold gewonnen und damit ihre Serie auf 4 Titel in Folge ausgebaut.
Im Finale gab es den Sieg gegen Frankreich 87-82 und gegen die Franzosen hatten die USA zum Start des Turniers noch verloren gehabt. Du hast das angesprochen, der Start war ja nicht so gut und sie hatten auch im Finale zunächst Schwierigkeiten. Ihre ersten 8 Dreierversuche gingen allesamt daneben.
Doch dann war es Kevin Durant, der seine Mannschaft im Spiel hielt und dafür sorgte, dass Ende des ersten Viertels dann auch der Rhythmus der USA wieder stimmte und sie sich dann zwischenzeitlich sogar mit 13 Punkten absetzen konnten.
Durant war es dann auch, der immer wieder eine Antwort hatte, wenn die Franzosen wieder ranzukommen drohten und war am Ende mit 29 Punkten Matchwinner und Topscorer seiner Mannschaft und Garant für die nächste Goldmedaille der USA und die hatte er sogar mit 2 Freiwürfen kurz vor Schluss auch selbst absichern können. Bronze sicherte sich im kleinen Finale gegen Slowenien, das Team aus Australien.
Golf.
Die Nummer 1 der Golfwelt ist auch die Goldmedaillengewinnerin von Tokio, Nelly Korda. Die setzt ihrem starken Jahr jetzt in Tokio die Krone auf. Erst im Juni hatte sie ja ihr erstes Major gewonnen, danach Platz 1 in der Weltrangliste übernommen. Und jetzt ist sie auch Olympiasiegerin, hatte am Ende einen Schlagvorsprung auf die Konkurrenz.
Und die Basis für diesen Erfolg war eine überragende 62 auf der zweiten Runde und die hatte sie auf den Weg zu Gold gebracht, den sie auch trotz kurzzeitiger Unwetterunterbrechung am Schlusstag nicht mehr verließ.
Beide Olympiasiege gehen damit an die USA, schon bei den Männern, da war es ja Xander Schauffele gewesen. Die Japanerin Mone Inami, die holte sich Silber im Stechen gegen Lydia Ko aus Neuseeland und die hatte wiederum 2016 in Rio schon Silber gewonnen, holt jetzt also ihre zweite Olympiamedaille.
Caroline Masson und Sofia Popov landeten gemeinsam auf dem 40. Platz, blieben mit 75er bzw. 71er Runden unter ihren Möglichkeiten. Masson stürzte dank 5 Bogies auf der Schlussrunde noch vom 20. Platz wieder ab.
Wasserspringen.
Timo Bartel, der hatte es nicht ins Finale vom Turm geschafft. Nach 6 Sprüngen war er nur 17. Jaden Eickermann mit 16 Jahren jüngster Olympiastarter des Deutschen Schwimmverbandes war schon im Vorkampf ausgeschieden. Und die Medaillen im Finale gingen letztlich an Cao Juan aus China vor Yang Jian aus China und Thomas Daly, der holte sich dann im abschließenden Turmwettbewerb noch die Bronzemedaille für Großbritannien.
Beachvolleyball.
Die Europameister sind nun auch die Olympiasieger Anders Mohl und Christian Syrum aus Norwegen. Die bezwangen in der Neuauflage des EM-Endspiels das Weltmeisterduo Oleg Stojanowski und Vaclav Krasilnikov mit 2:0. An den beiden Russen waren ja auch schon die Träume von Julius Thole und Clemens Wickler im Viertelfinale zerplatzt.
Reiten.
Die deutschen Springreiter, die kehren ohne Medaille aus Tokio zurück im Teamfinale. Da platzte die Equipe mit dem Weltranglisten ersten Daniel Deuser, als Deuser nach einem Fehler an der dreifachen Kombination aufgab. Am Ende stand ein enttäuschender Platz. 9 Olympiasieger wurde Schweden im Stechen gegen die USA. Bronze ging an Europameister Belgien. Und dann machen wir noch ein paar News in kurzer Folge.
Fangen wir an mit Baseball. Japan hat dort zum ersten Mal olympisches Gold gewonnen. Im Finale besiegten die Gastgeber die USA mit 2:0. In der vergangenen Woche hatten Japans Frauen ja bereits Gold im Softball gewonnen. Zum zweiten Mal nach 2008 und wie auch damals schon gegen das US-Team.
Und im Handball, da jubeln die Franzosen. Der Rekordweltmeister, der hat sich im Endspiel gegen Dänemark mit 25-23 durchsetzen können. Da erfolgreich Revanche für die Finalniederlage 2016 in Rio genommen. Und Bronze ging an Spanien. Die hatten dann am Vormittag Ägypten geschlagen mit 33-31. Und im Fußball bei den Männern, da hat Brasilien den vor 5 Jahren in Rio vor heimischem Publikum übrigens gegen die deutsche Mannschaft ja im Finale gewonnenen Titel noch einmal bestätigen können. Sie haben im Finale von Yokohama Spanien geschlagen mit einem 2:1 Sieg in der Verlängerung sich wieder durchgesetzt und durften am Ende jubeln. So, und morgen gibt's dann zum Abschluss die 13 noch ausstehenden Entscheidungen in Tokio. Unter anderem kämpft ja Bahnradhoffnung Emma Hinze um ihre zweite Medaille. Die dreimalige Weltmeisterin, die muss ab 3:18 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sprint-Halbfinale gegen die Kanadierin Mitchell ran. Und nur eine Stunde später folgt dann hoffentlich auch für sie das Rennen um Gold. Da ist sie dann wirklich hoffentlich dabei. Wir drücken die Daumen. Im Keirin der Männer stehen Maximilian Devi und Stefan Bötticher im Viertelfinale. Das gibt's dann ab 3:24 Uhr. Wecker stellen.
Schon davor, um Mitternacht deutscher Zeit, treten die Männer zum letzten Leichtathletikwettbewerb an. In Sapporo steigt der Marathon. Die Favoriten sind ja dabei wohl Rio-Sieger Eliud Kipchoge, sein kenianischer Landsmann Lawrence Cherono und Tola Shura aus Äthiopien. Für Deutschland sind Amanal Petros, Henrik Pfeiffer und Richard Ringer am Start.
Und dann gibt es ja morgen auch zum krönenden Abschluss die entsprechende Feier, bei der wird Kanu-Olympiasieger Ronald Raue dann die deutsche Fahne ins Stadion tragen. Die Delegationen werden aber, wie schon bei der Eröffnungsfeier, dann ein bisschen kleiner ausfallen. Die Corona-Maßnahmen haben es ja nötig gemacht, dass die Olympioniken bereits jeweils 2 Tage nach ihren Wettkämpfen schon abreisen mussten. Es sind also nicht mehr so viele da. Raue wird nicht alleine laufen, ein paar sind noch dabei, aber es wird schon ein bisschen übersichtlicher werden, von daher vielleicht aber auch nicht ganz so lange dauern wie die Eröffnungsfeier. Wir werden auf jeden Fall morgen über alles nochmal sprechen hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Wir fassen dann natürlich auch den letzten Entscheidungstag für euch nochmal zusammen. Das war's für heute. Danke wieder für euer Interesse und bleibt dem Flair der Ringe bis zum, ich sag jetzt mal, bitteren Ende dann morgen gewogen. Hier auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eure Wahl. Wir sagen danke, Malte Asmus und Moritz Knorr. Tschüss.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.